Wo ist dein Nest? Und ich möchte mit dieser Predigt dich ermutigen, schon proaktiv ein Nest zu bauen. Wirklich dich zu fragen, welche Menschen dürfen Einblick haben in dein Privatleben? Welche Menschen dürfen deine Privatsphäre hineinkommen? Welchen Menschen vertraust du und für welche Menschen willst du da sein? Denn wir können nicht allen helfen. Und das wurde uns bei dieser Flutkatastrophe sehr schnell bewusst. Wir können nicht allen helfen und das war so schlimm, weil wir merkten, da sind viel, viel mehr Menschen betroffen als mit denen wir im Kontakt stehen. Und dann aber zu sagen, nein, das können wir nicht, aber welche wenige Menschen sind eben in diesem vertrauten Kreis? Und da glaube ich, dass wir Prinzipien entdecken oder ableiten können aus dem Psalm 84. Das ist unser Predigttext für heute Morgen und ich reihe mich ein in die Predigtreihe dieser Gemeinde. Da wurden schon einige Psalmen ausgelegt und so möchte ich heute die Perle aller Psalmen weitergeben. So sagt es der Prediger Spurgeon und hoffe, dass wir dahinter kommen. Was sind die Gedanken des Psalmisten, wo es nicht ganz klar ist, ist es der David, die uns weiterhelfen, auch gerade in solchen Krisenzeiten. Lest mit mir Psalm 84, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, dem Chorleiter auf der Gittit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr, der Herrscher, mein Gott und mein König. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott, der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Und als Bibelentdecker gehen wir Vers für Vers durch. Wir wollen gucken, was da in den einzelnen Sätzen drin verborgen ist. Beginnend mit einem einleitenden Satz, dem Chorleiter auf der Gittit. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, dass die Söhne Korachs, die Kinder Korachs im Tempel, als Musiker dann dieses Lied vortragen. Sie spielen es vor. Und der Chorleiter, der leitet praktisch den Chor. Ja, ich habe hier eine Stimmgabel und die Herausforderung für mich heute wird sein, den Ton zu treffen dieses Psalms. Denn dieser Psalm, er spricht nicht nur Ratio, den Kopf an, sondern das Herz. Und der Psalmist bemüht sich hier, wirklich den Ton zu treffen. Und stellt euch jetzt folgende Situation vor. Die Menschen pilgern dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel. Und wenn man am Anfang dann losgezogen ist, dann ist bei den Rasthöfen noch nicht so viel los. Aber je näher du zu Jerusalem kommst, desto mehr Menschen sind da an den Parkplätzen und Rasthöfen. Weil das ganze Volk bewegt sich in Richtung Jerusalem. Und so hatte man über die Jahre eine Tradition entwickelt. Man hat nicht gesungen, das Wandern ist des Müllers Lust, sondern dieses Lied eben. Und es ist jetzt übertragen aus dem Hebräischen ins Deutsche, sodass wir das nicht singen können. Es wurde vertont und wir werden es nachher hören. Freue ich mich schon drauf. Und jetzt können wir uns das so vorstellen, dass die Menschen dann miteinander dieses Lied gesungen haben. Und der Dichter hat da auch eine Struktur in dem Psalm. Da kann man genau hingucken. Ich lade ein, die Bibeln aufzuschlagen. Und zwar spricht man hier von einer sogenannten chiastischen Struktur. Erkläre ich jetzt. Der Vers 2 und der Vers 13, also der erste Vers vom inhaltlichen Psalm und der letzte Vers bilden praktisch eine Klammer. Und dann sind Vers 3 und 4 in der ersten Person Singular formuliert und die letzten Verse 11 und 12 im ersten Person Singular, dann die weiteren Verse 5 und 6 im zweite Person Singular und die Verse 9 und 10 in zweite Person Singular und dann die Mitte 7 und 8, das ist dann die dritte Person, aber jetzt Plural, und das hat einen wunderschönen Sinn, denn es geht dem Psalmisten wahrscheinlich um die Verse 7 und 8 und ich möchte sie jetzt betonen, um uns einen Geschmack dafür geben, in welche Richtung das Ganze geht. 7 und 8, diese Menschen, die er jetzt beschreibt, also wo wir versuchen herauszufinden, wer sind diese Menschen, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Und ich glaube, hier ist jeder mit dabei, dass er sich genau das wünscht, dass nach einem Tränental irgendwann eine Phase der Quelle kommt. Und vielleicht, und das weiß ich, ich habe hier und da mitbekommen, manche sind gerade in einem Tränental und sie weinen. Nicht nur im Herzen, sondern wirklich, weil sie viel Leid erfahren in diesem Moment, gerade jetzt. Und ich möchte eine frohe Botschaft weitergeben mit diesem Text. Also es ist möglich, dass nach einem Tränental ein Quellort oder aus diesem Tränental ein Quellort entsteht, was dann dafür spricht, dass da wieder neues Wasser, neue Frucht, neue Pflanzen wachsen und so weiter. Neues Leben entsteht letztlich. Und dann will ich kein Motivator sein, der über Psychologie kommt und sagt, komm, reiß dich zusammen, steh auf, richte die Krone und dann geht's weiter. Nein, 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 hier stehen, lesen wir, ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen in Vers 7. Das heißt, das Tränental wird zum Quellort, weil nach diesem langen Sommer ohne Regen, das habe ich in Israel erlebt, 6 Monate lang wirklich Dürre, kein Regentropfen. Und dann merkst du das auf den Straßen, dass da Rückstände sind. Also es liegt auf dem Boden Dreck rum und Staub und es ist auch schon auch ein Geruch, den du wahrnimmst. Und ich war fast 15 Jahre jedes Jahr im Oktober in Israel und dann kam dieser Tag des ersten Regens im Herbst. Und da hat man gemerkt, wie die Menschen einfach auf die Straße gegangen sind und haben gefeiert, haben sich gefreut darüber. Aber den Regen haben nicht sie geschaffen, sondern Gott hat dann irgendwann diesen Regen dann geschenkt. Und deswegen können wir erstmal jetzt am Anfang festhalten, diejenigen, die durchs Tränental gehen, die erleben Quellorte. Warum? Weil Gott irgendwann dann doch diese Segnungen regnen lassen wird über die Menschen, die, ja, das müssen wir jetzt rausfinden, wer sind diese Menschen? Und dann steht da noch weiter, Vers 8, also die Mitte, sie gehen von Kraft zu Kraft. Ist das, was wir uns alle wünschen. Ja, dass wir immer Kraft genug haben für die Bewältigung der Herausforderungen des Alltages. Und hier ist wieder eine Prophezeiung, sie gehen von Kraft zu Kraft. Und vielleicht bist du hier und sagst, David, ich bin raus, ich habe keine Kraft mehr. Und es ist nachvollziehbar, wenn man sich die Rahmenbedingungen, die Hintergründe ansieht und genau hinhört, dann ist es nachvollziehbar. Und auch da will ich dir nicht zusprechen, doch, du musst Kraft haben, du musst kräftig sein. Nein, Gott schenkt dann auch Kraft. Und lasst uns herausfinden, auf welche Menschen trifft es zu. Und lasst ganz genau hingucken. Wir haben also jetzt die Mitte uns angesehen. Der Psalmist beschreibt diejenigen, beschreibt die Menschen, die eben sowas erleben. Aber was sind die Voraussetzungen dafür? Und da beginnen wir wieder am Anfang. Stellt euch vor, dieser Psalmist, der wandert jetzt mit einer Gruppe und die Gruppe wird immer größer. Und in sich, das ist jetzt erste Person Singular, fängt er jetzt an, diese Sehnsucht, er nimmt diese Sehnsucht in sich wahr. Es sehnt sich, Vers 3, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Er kennt das schon von den vergangenen Jahren. Immer wenn sie dann dahin gepilgert sind, dann gab es diesen wunderbaren Moment dort im Tempel. Gott hat sich offenbart. Dort wohnt Gott. Und das kann man sich gar nicht vorstellen in unserer Situation. Wir, die wir den Heiligen Geist in uns haben, und ich werde das später erklären müssen, wo sind jetzt unsere Wohnungen? Wonach sehnen wir uns letztlich? Wir haben ja nicht mehr den Tempel. Wo ist der Tempel? Aber damals war es so, dass man dreimal im Jahr wirklich die Gegenwart Gottes wahrgenommen hat. Und viele von uns haben die Gegenwart Gottes bestimmt hier und da so intensiv erlebt, dass sie sagen, das war wunderbar, das war so schön. Und ich glaube, dass diese Menschen da, damals, die Israeliten, die haben das eben dreimal im Jahr erlebt und für sie war das wie Weihnachten und Ostern. Ja, man freut sich, wieder hinzukommen, wenn Menschen dann zusammen sind, die man lieb hat, die einen kennen, aber dass man dann hier die Vorhöfe des Herrn betreten kann. Und da hat sich die Gemeinde versammelt. Die Priester durften noch weiter ins Innenleben vom Tempel, aber die Gemeinde durfte eben nur an den Vorhöfen des Herrn bleiben. Und danach schmachtet seine Seele. Und das kann ich gerade nicht erklären. Ja, diejenigen, die dann nach etwas geschmachtet haben, nach eine Cola, eine kalte Cola oder nach irgendwas, was einem gerade gut tut, werden wissen, was hier in diesem Psalmisten vorging. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Also das ist eine Vorfreude. Das ist eine Vorfreude auf das, was er erwartet. Und dann fantasiert er, hat Bilder noch aus den Erfahrungen der damaligen Jahre. Auch die Vögel, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hatte, Gedankenstrich, deine Altäre. Wahrscheinlich hat er die Vögel gesehen, wie sie dort im Tempel frei rumfliegen. Ich habe hier mal auch einen Vogel gesehen, der durch diesen Raum geflogen ist. Ja, und dann steht er da und beobachtet diesen Vogel. Dieser Vogel darf über diese Vorhöfe hinaus in das Allerheiligste, sogar zu den Altären. Oh, da beneidet er diese Schwalben. Das hätte ich auch gerne. Und da hat er dieses Bild, die Schwalbe haben ein Nest gefunden, wo sie ihre Jungen hinlegen, aber wo ist eigentlich mein Nest? Wo ist eigentlich mein Nest? Und das ist die Frage, die uns jetzt bewegt, auch vor dem Hintergrund jetzt der Naturkatastrophe, der Flutkatastrophe. Die Menschen, die teilweise auch schlimm betroffen sind oder ja, die haben jetzt soweit aus Panik und Adrenalin schnell alles weggeräumt, sauber gemacht, haben tagelang gearbeitet. Ich höre von Helfern, die sagen, die haben vergessen zu essen, die haben einfach gearbeitet. Aber jetzt, wo das dann soweit wieder sauber ist, fragen sie sich, will ich da eigentlich rein? Will ich eigentlich noch da wohnen? Das Haus hat an Wert verloren. Niemand weiß, gibt es diese Naturkatastrophe denn bald wieder? Und so hat man in sich eine Distanz zu dem Haus, zu dem Privathaus und fragt sich, wo ist eigentlich jetzt mein Nest? Meine Eltern haben zwei Monate vor der Flutkatastrophe ihr Haus verkauft, da wo ich aufgewachsen bin. Und in dieses Haus kam eben auch Wasser in den Keller, in das neue Haus, was sie gekauft haben, nicht. Gott sei Dank, Gott hat sie gesegnet. Die Menschen, die das Haus gekauft haben vor 2 Monaten, haben das Haus jetzt wieder ins Internet gestellt zum Verkauf. Wo man dann auch merkt, diese Flut hat nicht nur den Hausrat weggeschwemmt, sondern auch viele Sicherheiten. Und dann ist die Frage, wo ist mein Nest? Wo ist mein Zuhause? Das sind seine persönlichen Gedanken, die äußert er. Und später im letzten Teil, ich habe ja gesagt, erste Person Singular, im letzten Teil wird er sagen, ich will lieber an der Schwelle des Stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Ja, schaut mal, Vers 11 und 12. Also er sagt am Anfang, er sehnt sich, also ich sehne mich, meine Seele schmachtet danach. Und dann am Ende, ich will, das ist wieder sein Herzensausdruck, ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes. Ich will lieber da irgendwo ein Torhüter sein und aufpassen da auf die Dinge, die dann da geschehen am Tempel. Weil dazu gehöre ich, zu diesem Haus. Das hat er als sein Nest gesehen. Und dann merken wir, dass er, nachdem er sich das so vorgestellt hat, auf dem Weg hin zu Jerusalem, dass er in Vers 5 und 6 übergeht ins Gebet. Ins Gebet. Für ihn ist das kein formales Geschehen, wo er sagt, so Leute, lasst uns mal stehen bleiben, wir beten mal, sondern er spricht wahrscheinlich im Herzen und dann geht es einfach ganz natürlich über ins Gebet. Das habe ich bei meiner Oma so oft erlebt, wie sie dann bei Zusammenkünften der Familie dann mit uns geredet hat und irgendwann merkte ich, die redet gar nicht mehr mit uns, die redet mit Gott. Sie betet gerade. Ja, da waren nicht diese Floskeln, nicht diese einstudierten, eingeübten Formulierungen, sondern ganz natürlich, oh Gott, danke, dass wir hier zusammen sind oder wie auch immer. Und wir haben uns erstmal angeguckt, was macht die gerade? Die hat auch die Augen nicht geschlossen, nicht die Hände gefaltet, sie war im Gebet. Also er geht ganz natürlich von erster Person Singular in zweite Person Singular, ich sehne mich, ich will und dann du. Du Gott, lasst uns lesen, Vers 5 und 6. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und das ist nicht ein Bittgebet, auch kein Fürbittegebet, das ist Lobpreis. Das ist eine Ahnung von dem, was Menschen haben, wenn sie immer bei Gott sind. Sie müssen glücklich sein. Sie müssen glücklich sein. Wer das ständig haben darf, nicht nur dreimal im Jahr, sondern täglich, der muss glücklich sein. Glücklich sind, das ist eine Feststellung. Das ist nicht wie am Anfang, wie lieblich sind deine Wohnungen, könnte ein Fragezeichen sein. Wie sind die Wohnungen? Hier ist es eine Aussage. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Es ist natürlich am Ende dann die Frage, was heißt das für uns? Wo wohnen wir? Also können wir im Haus Gottes wohnen? Müssen wir jetzt alle hier in die Schillerstraße ziehen und dann hier irgendwo ein Matratzenlager aufbauen? Was heißt das dann später für uns, im Haus Gottes zu wohnen? Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Es ist nicht die eigene Stärke. Man geht nicht von Kraft zu Kraft, weil man Muskeln hat, sondern es muss seine Stärke sein. Dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Da haben sich die Ausleger auch gefragt, was bedeutet das denn? Und für einen Ausleger, der überzeugend war, war das die Vorstellung, der Pilgerpfad ist gebahnt. Das ist kein Weg, wo man nach links und rechts irgendwo abgewichen ist, sondern man hatte ganz klar den Fokus vor Augen. Man wollte zum Tempel und man ist diesen Weg gegangen. Man wollte zu Gott und man ist auf Gott zu geradewegs gegangen. Und das kommt dann später auch, die in Lauterkeit wandeln, Vers 12. Also deren Wege aufgeräumt sind. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass man zu denen gehört, die dann aus einem Tränental zum Quellort kommen. Also diejenigen, die schon auch ehrlich sind. Schuld eingestehen. Nicht rumeiern, platt gesagt. Und so hat er dieses kurze Gebet gesprochen und kommt dann zu den Feststellungen in der Mitte des Psalms, also die dritte Person, Plural, sie gehen durch das Tränental und so weiter, haben wir gerade schon besprochen. Und unmittelbar danach wieder die Treppenstufe runter, also wieder diese zweite Person, dieses Gebet. Herr Gott, Vers 9, 10 und 11. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das ist wieder ein Teilgebet. Und was verbirgt sich dahinter? Er als der König, wahrscheinlich war das der König David, der Psalmist, er sieht Gott als König, als den Herrn Zebaot, den Herrn der Herrscharen, und ihn darf er bitten. O Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Wird uns wahrscheinlich auch so gehen, wenn wir dann da die Frage haben, wo ist unser Nest, wozu gehören wir, dass wir in uns Sorge haben und Kummer haben. Und da ist der Psalmist ganz frei, seine Gebete zu formulieren. Höre mein Gebet. Und ich will dir auch zurufen und sagen, wende dich in all der Not Gott zu und sag, höre mein Gebet. Herr, höre mein, vernimm es doch, o Gott Jakob. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Das muss erklärt werden. Später in Vers 12 kommt auch, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die Menschen, die damals dann gepilgert sind und nach Jerusalem gegangen sind, sie haben gehofft, dass die Sonne scheint, weil in der Nacht war es doch sehr, sehr gefährlich. Und dann waren sie angewiesen auf das Tageslicht. Gab es ja keine Autos mit Scheinwerfer, keine Taschenlampen. Also brauchte man die Sonne. Gott wird dann gesehen als die Sonne. Also die Sonne gibt Licht und Wärme und Orientierung. Aber der Schild, das ist dann für die Pilger, für diesen Pilger, für den Dichter klar gewesen. Also wie beim Militär oder bei den Kriegern, die dann ein Schild haben, da ist vorne auf dem Schild ein Wappen drauf. Und dann kann der Feind schon vom Weiten sehen, zu wem der Krieger gehört, zu welcher Macht dieser Mensch gehört. Und wenn dann auf diesem Schild irgendwie der Name Gottes drauf ist und der Feind drauf blickt, dann weiß der Feind, im Geistlichen gesehen jetzt, der Teufel, dieser Pilger oder dieser Psalmist, der gehört zu Gott. Du bist mein Schild. Und er schützt sich praktisch mit Gott. Und dann bittet er noch, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Schau mich an. Siehst du, dass hier die Flut alles gerade weggerissen hat? Siehst du gerade, dass ich eine schwere Erkrankung habe? Siehst du, dass wir gerade in der Ehe nicht zurechtkommen? Siehst du, dass wir mit der Erziehung nicht zurechtkommen? Siehst du, dass ich gerade in der Schule nicht zurechtkomme? Siehst du da? Schau bitte auf mich. Blick auf mich. Schau dir die Not an. Ich kann dir nicht alles erklären, aber wenn du auf mich blickst, wirst du alles wahrnehmen. Können wir eins zu eins so übertragen für unser Gebetsleben. Zu sagen, schau an. Herr, ich bin gerade herausgefordert. Wir als Familie mit der Bewältigung der Not, aber dann die Arbeit und die Termine. Und dann fragt man sich, Herr, wie soll das alles werden? Schau dir mal meinen Terminkalender an. Schau an, wie es uns gerade geht. Das ist sein Gebet. Und dann dieser Satz, der oft vertont wird, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Dieser Psalmist, er hatte in sich diese Ahnung, es gibt kein Nest, was sicherer und besser ist als die Gegenwart Gottes oder das Miteinander mit dem Herrn. Und das stellt alles in Schatten. Lieber da irgendwo an den Vorhöfen als 1000 sonst wo. Und dann wieder jetzt die erste Person Singular. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Er merkt, das Haus Gottes viel stabiler als die Stätten und Wohnungen und Zelten der Menschen, die Unrecht tun. Das hält nicht. Ja, auf Dauer kippt das. Und dann, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Das sind seine Gedankengänge, die ich versucht hatte zu strukturieren. Nochmal die Klammer. Die Klammer hier lautet, wie lieblich, Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher? Und dann Vers 13, Herr der Herrscher, also es wiederholt sich, Herr der Herrscher. Also wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher? Und der letzte Vers, Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. So, für uns heißt es jetzt, ich hoffe, dass wir eine Sehnsucht auch bekommen haben, ja, dass wir auch diese Frage in uns tragen, wo ist unser Nest, und schon die Vorahnung haben, bei Gott muss das Nest zu finden sein. Und wir sagen dann auch mit den Worten des Psalmisten, wie lieblich, deine Nester, die Zusammenkünfte, ich verrate schon ein bisschen, welche Richtung das geht jetzt als Antwort, die Zusammenkünfte deiner Kinder, wo du mitten unter ihnen bist, wo zwei oder drei zusammen sind, ist Jesus mitten unter ihnen, da möchte ich sein. Diese Zusammenkünfte, diese Nester, die sind lieblich. Und dieses Wort lieblich kennen wir vom Wein vielleicht, lieblich. Aber was bedeutet das? Hat nichts mit Ästhetik zu tun. Hat nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit der Schönheit eines Raumes zu tun. Lieblich ist der Ort für ihn, wo er Liebe spürt. Wo er weiß, hier gehe ich rein und ich werde erstmal nicht gemustert. Und die Leute gucken sich nicht an, wie ich angezogen bin. Und die schauen sich nicht an, wo mal der Fehler, wo das Haar in der Suppe ist. Sondern sie nehmen mich an. Sie nehmen mich an und jeder spürt es sofort. Und er weiß, das ist der Ort, wo er angenommen wird. Und dann sagt er, wie lieblich sind deine Wohnungen? Und gibt sich selbst die Antwort am Ende, wer kriegt praktisch diesen Platz in so einer Wohnung? Der ihm vertraut. Und der ist glücklich. Lasst mich abrunden mit dieser Frage, wo müssen wir denn hin, wenn wir keinen Pilgerort haben wie den Tempel? Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen. Wie lieblich sind deine Wohnungen? In Apostelgeschichte 7, 48. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen. Ja, wo ist er denn jetzt? Wenn wir diese Wohnungen auch haben wollen, dahin wollen, zu diesem Nest, wo können wir ihn auffinden? Und da gibt es in Johannes 14, Vers 23 ein Jesuswort. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Im Neuen Testament ist es also so, dass wir nicht zu einem Haus gehen, sondern Gott kommt zu uns, in unser Haus. Und damit meine ich nicht dieses Haus an der Dr. Hildegard-Zieder-Straße 2a, unsere Doppelhaushälfte, sondern in mein Herz, in mein Leib. Christus kommt in meine Wohnung. Merkt ihr diesen großen Unterschied? Nicht wir pilgern dahin, sondern Gott kommt zu uns in Christus. Erniedrigt er sich und kommt zu uns. Er kommt zu mir in mein Herz und er wohnt in mir. In Epheser 3, Vers 17 sagt Paulus, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Da haben wir wieder dieses, dass er Wohnung nimmt in uns und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. So, neutestamentlich haben wir festgestellt, die Wohnung ist nicht irgendein Haus, ist nicht irgendwo, sondern in uns. Und was bedeutet dieser Psalm dann jetzt für mich und für dich ganz persönlich? Ich möchte persönlich wirklich nach Tränentagen auch einen Moment haben, wo ich merke, hier geht's wieder bergauf. Ich möchte das. Ich wünsche mir sehr, dass wenn Leiterfahrungen kommen und wir als Familie persönlich auch herausgefordert sind, dass danach solche Zeiten kommen, ein Quellort folgt. Ich möchte von Kraft zu Kraft gehen. Aber ich merke aus diesem Psalm, dass es dann braucht, die Gemeinschaft, das Wohnen mit Gott. Und wenn ich vorher gesagt habe, wo ist dein Nest, dann ist die Antwort für mich die: Zuallererst bete ich, Jesus, komm in mein Herz. Er sagt, ich stehe vor der Tür, ich klopfe schon lange. Du sagst, komm rein, komm rein. Und dann ist er praktisch bei dir, in dir. Und egal, ob du in Spanien im Urlaub bist oder hier in Haiger oder sonst wo, er ist da, unabhängig vom Ort. Und was wird er dann tun? Er wird dich zusammenbringen mit Menschen, die ihn ebenfalls aufgenommen haben. Und wenn zwei oder drei zusammen sind, ist er mitten unter ihnen. Und wisst ihr, was dann passiert? Man kann andere in diese liebevolle Gemeinschaft mit reinnehmen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Nenn mir mindestens zwei Brüder oder Schwestern, Glaubensbrüder, Glaubensschwestern, mit denen du zusammen vertraut bist, wo du direkt unmittelbar sagen kannst, hey, lass uns doch gerade beten und die anderen gucken nicht komisch. Wer sind diese? Bau dir so einen Kreis auf, bau dir so eine Gruppe auf, damit in Zeiten der Not, wenn du fällst, die Leute da sind und für dich eintreten können und für dich glauben können und dass du dann getragen bist von dieser Gruppe. Denn wir haben jetzt zu häufig erlebt, auch in der Vergangenheit, dass wir isoliert wurden aufgrund des Virus, aufgrund von Corona, wir waren alle für uns allein. Dann aufgrund der Naturkatastrophe, Flutkatastrophe gab es dann diese halbe Stunde, wo Menschen dann vorher vernetzt, Facebook, Insta, Social Media, mit Tausenden, sie hatten den Zugang durchs Internet oder Telefon mit vielen, vielen Menschen, plötzlich kein Netz mehr, kein Internet mehr und sie konnten ihre Türen nicht öffnen. Sie waren umzingelt von dem Wasser, Wasser im Garten, vorne, überall Wasser und sie wussten nicht, komme ich hier raus, das Wasser steigt, das Wasser steigt, das Wasser steigt. Wer ist dann da, der für dich in diesem Moment betet? Du bist dann vielleicht eingeschlossen in deiner Wohnung, bist vielleicht allein, wie der Arthur mir erzählt hat, lass mich dieses noch erzählen. Er merkt, er kann die Tür nicht mehr aufmachen, er hat keinen höheren Stock im Erdgeschoss und dann springt er auf sein Boxspringbett. Das Wasser im Zimmer steigt und steigt und er liegt und das Bett steigt, steigt, steigt bis so ein Stück unter der Decke und er bleibt im Bett liegen, stundenlang. Und dann geht das Wasser zurück. Und er kommt aus der Tür wieder raus und die ganze Nachbarschaft applaudiert. Er hat überlebt. Aber wer ist in der Stunde für dich da, auch im Geiste, der für dich betet, für dich eintritt, wo er weiß, Herr, bitte sei bei Arthur, bitte sei bei Arthur oder sei bei Max, bitte sei bei Tim, dass andere dann für dich eintreten. Wo ist dein Nest? Mit dieser Frage ende ich meine Predigt und möchte beten. Wem es möglich ist, der erhebe sich doch zum Gebet. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für den Plural. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Und vermutlich hat der Psalmist das schon wahrgenommen, dass du irgendwann mal im Neuen Testament an vielen Stellen gleichzeitig sein wirst. Nicht nur in Jerusalem, sondern in den Herzen deiner Kinder. Herr, und wir leben in einer Welt, wo wir herausgefordert werden durch Satan, wo wir ständig belogen werden, wo wir mit Ängsten konfrontiert werden. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder, der hier im Raum ist, so ein Nest für sich hat. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk uns Erkenntnis der Wahrheit, wie Gemeinde heutzutage aussieht. Bitte schenk uns Weisheit zu erkennen, was du dir gedacht hast, wie du dir Gemeinde vorstellst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, solche Gruppen aufzubauen, solche Wohnungen zu finden, solche Nester zu bauen. Jesus, ich danke dir für die Geschwister hier in der Ortsgemeinde Haiger. Ich danke für die Freundschaft, für die Verbundenheit. Herr, und du siehst die Herausforderung. Du weißt, wo jemand allein ist, wo jemand gerade im Krankenbett liegt. Du weißt, wo jemand vielleicht Enttäuschung erlebt hat. Jesus, ich bitte dich, hol die Einzelnen in solche Gruppen. Bitte hilf, dass das dynamische Zellen sind, Herr, wo Menschen einander begegnen und füreinander da sind. Herr, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie die Zeiten morgen sein werden. Aber wir lesen aus deinem Wort, dass du da bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Und legen jetzt alles in deine Hände. Wir vertrauen dir, denn das ist die Voraussetzung für glücklich sein. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz.